unterwegs mit Gott? Das ist ein spannendes Thema. Ich habe einen Vater, der Wanderfanatiker ist. Das habe ich euch schon mal erzählt. Und deswegen ist Wandern so ehrlich gesagt gar nicht so mein Ding. Also zumindest nicht Wandern mit meinem Vater. Ganz ehrlich. Das lag vielleicht daran, dass ein Sonntagmittagsspaziergang bei ihm so ungefähr 10 Kilometer hat und Wanderung erst weit drüber anfängt. Das könnte ein Grund sein. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, manchmal sehr gern gewandert bin, allerdings meistens mit anderen Leuten, mit den Rangers zum Beispiel, mit meinen Kumpels, da war das eine Sache zu wandern. Da war das aber auch irgendwie ganz anders. Da ging es gar nicht so drum, dass man möglichst viele Kilometer schafft und unbedingt noch auf den Gipfel muss oder sonst was. Wir sind vielleicht trotzdem auf dem Gipfel gewesen, aber das war eigentlich mehr so ein Nebenprodukt. Das Interessante war das Unterwegssein miteinander. Das, was da gelaufen ist in der Zeit, was man geredet hat, dass man Spaß hatte miteinander, dass es schön war, gemeinsam auch in der wunderbaren Schöpfung Gottes draußen unterwegs zu sein. Das Unterwegssein miteinander, das war der entscheidende Faktor. Und das bietet Gott mir an, stell dir vor, unterwegs mit Gott. Das ist so das klassische Bild der Bibel überhaupt für ein Leben mit Gott, von Anfang an. Das fängt an bei Adam im Garten, zu dem Gott dann kam, und dann haben sie ausgedehnte Spaziergänge durch dieses Paradies unternommen, das Gott den Mensch geschaffen hat. Das wird ganz konkret bei so großen Glaubenshelden wie im Alten Testament, wie dem Noah, unterwegs mit Gott, so die erste Schiffsreise dann der damaligen Zeit, aber eben nicht allein, sondern Gott am Steuer, und Gott macht die Tür zu und Gott schickt das Wasser dazu und Gott macht alles unterwegs mit Gott. Bei Abraham, den Gott ruft, raus aus einer beschaulichen Situation, wo er nicht so arg unterwegs wird, hinein in ein ganzes Leben als Nomade, eben immer auf Achse, immer unterwegs, aber eben unterwegs mit Gott. Und so könnte ich euch eine ganze Menge Geschichten erzählen aus dem Alten Testament. Und da wird es so, dass der feststehende Begriff überhaupt Leben mit Gott heißt unterwegs sein mit Gott und eben nicht alleine. Darum soll es in dieser Woche gehen. Unter verschiedenen Aspekten wollen wir das angucken. Und heute als erstes haben wir unterwegs sein mit Gott, weil er sich gedemütigt hat. Und wir haben diesen bekannten Text von Paulus gelesen, wo er beschreibt, was Gott in Jesus Christus tut. Das kennen wir ja eigentlich. So ganz klassisch das Grundmuster, das dürft ihr gerne auch in euren Predigtzettel reinmalen, wenn ihr wollt, da habe ich euch Platz gelassen dazu. Nämlich er, der Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Das ist Weihnachten. Haben wir gerade hinter uns, ja? Gott wird Mensch. Eigentlich unvorstellbar. Gott in seiner Größe. Wer das so einfach verstehen kann, der hat einfach nicht kapiert, wer Gott ist. In seiner Größe, deine Größe erfüllt das ganze All, singen wir in einem Lied, und das ist eigentlich immer noch viel zu klein gedacht. Ja? Denn dieses ganze All, das uns so unendlich scheint, das hat er mit einem einzigen Wort geschaffen. Dieser Herr, da steht er immer noch drüber, da ist er immer noch größer. Er ist einfach unfassbar, unmessbar, das geht gar nicht größer. Er ist so hoch über allen Dingen, er ist so gut, er ist so heilig, er ist so liebevoll. Er ist einfach unvorstellbar in seiner ganzen Größe und Majestät. Und dieser Gott wird Mensch. Unbegreiflich und trotzdem wahr, das ist die Geschichte von Weihnachten. Das ist so die Paulus-Weihnachtsgeschichte hier, ne? In einem Vers. Es gibt ja, ne, beim Lukas und beim Matthäus und dann hier beim Paulus. Und das Evangelium nach Paulus gibt es nicht als eigenständiges Buch, aber das geht ziemlich schnell hier alles. Denn im nächsten Satz sind wir dann schon weiter, da sind wir dann schon beim Kreuz. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und dann darum hat Gott ihn auch erhöht. Ne? Es ist wieder weg. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist dann Gottes Antwort darauf, auf das, was Jesus, sein Sohn, bereit ist zu tun, aus Liebe für die Menschen, da wird er dann erhöht. Aber wir wollen heute gern gemeinsam dieses Muster anschauen vom Anfang. Diesen Gott, der sich selbst erniedrigt, von der Krippe bis zum Kreuz, bis zum Tod als Verbrecher für uns. Und möchten gern miteinander überlegen, was heißt es dann, unterwegs zu sein mit diesem Gott. Und dann, wo mein Vater die Gipfel gern erstürmt hat, da sieht man ganz schnell auf diesem Bild, da geht's hier eigentlich zunächst mal in die andere Richtung. Da geht's abwärts. Und da muss ich mir vielleicht schon mal die Frage stellen, ob ich mit dem überhaupt unterwegs sein will, mit diesem Gott. Der geht nämlich in die falsche Richtung. Ja? Also grundsätzlich ist der nach unten eher nicht so gut. Ja? Und wenn man schaut, was passiert mit diesem Jesus, der alles hat, der alles ist, der selber der Inbegriff der Herrlichkeit Gottes ist und dann Mensch wird. Also schlimmer kann man gar nicht mehr reduziert werden. Doch kann man noch immer noch weiter bis zum Tod am Kreuz als Verbrecher. Will ich das eigentlich wirklich unterwegs sein mit ihm? Da weiß man ja nicht, wo das hinführt, diese ganze Geschichte. Jetzt ist da die Antwort natürlich vorweggenommen. Denn ich weiß, dass die Mehrzahl der Leute, die heute Morgen hier sitzen, ja längst beschlossen hat, ja, ich will das. Koste es, was es wolle, ich will mit diesem Jesus gehen. Unter anderem auch deswegen, weil, das sieht man ja auch hier, der Weg ja dort unten nicht endet. Das war ja das, was die Jünger zuerst gedacht hatten. Ne? So schockierend, am Karfreitag, jetzt ist alles aus. Wir dachten, irgendwann wird es noch besser, ne? Selbst die Menschen drumherum haben noch darauf gewartet, dass irgendwann dieser Jesus, wenn er denn wirklich der ist, der er zu sein vorgibt, dass er dann irgendwann vom Kreuz runtersteigt und eine Million Engel bestellt, ja, die dann seine Feinde platt machen und so. Und vielleicht im Kopf des einen oder anderen Jüngers war das auch noch so. So, jetzt, klar, sieht es ganz schlecht aus, aber irgendwann muss doch jetzt die Wende kommen. Und dann kommt sie nicht. Und dann stirbt dieser Jesus am Kreuz. Wird abgenommen, wird ins Grab gelegt und dann schließt sich der Stein und dann war's das. Wie gut, dass die Geschichte da nicht aufhört, sondern dass nach drei schrecklichen Tagen der Ostermorgen kommt und bald werden wir das wieder feiern, diesen genialsten aller Feiertage, den es überhaupt gibt. Unser Herr, er hat den Tod besiegt und er lebt heute noch. Das werden wir miteinander feiern und dann wird uns Paulus wieder dran erinnern. Und das werden wir garantiert miteinander lesen, dass die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist, für uns auch die Garantie ist, dass Gott uns dasselbe verspricht. Dass wir eines Tages mit ihm auferstehen werden zu ewigem Leben, wo es keinen Tod mehr gibt und kein Leid und keine Tränen. Das wissen wir ja eigentlich, wie die ganze Story ausgeht. Auch wenn es noch Zukunft ist. Und deswegen haben wir gesagt, deswegen bin ich bereit, auch darunter mitzugehen. Wenn es sein muss, in dem Wissen, nachher geht es viel weiter nach oben, wie es irgendwo sonst jemals gehen könnte. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind auf dem Weg, unterwegs mit Gott. Und wir müssen uns immer wieder neu die Frage stellen, wie macht man das? Wie setzt man das konkret im Leben um, dieses unterwegs mit Gott? Und da gibt es so viele Varianten und Theorien und Modelle dafür, die wir Menschen uns auch zurechtgebastelt haben, um uns das zu erklären, wie macht man das am besten unterwegs mit Gott. Und ich glaube, dass dieser zweite Text, den wir heute Morgen gelesen haben, uns da sehr viel weiterhelfen kann. Dieser Text aus dem Micha, womit soll ich vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was soll ich ihm bringen, wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Ist eigentlich mit anderen Worten auch nichts anderes als diese Frage, wie soll ich es denn machen, unterwegs sein mit Gott? Und dann diese einfache Antwort drauf. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinem Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Diese Verse sind ganz kurz und ganz knackig. Und vielleicht werden sie deswegen so gern überlesen, oder nicht gelesen, weil sie es nämlich auf den Punkt bringen, was es zu tun gibt und das schon wieder fast unangenehm ist, auch in seiner Einfachheit. Zwei grundsätzliche Feststellungen stehen da drin und die sollten wir uns heute Morgen wieder neu in unser eigenes Gedächtnis schreiben. Die erste ist ganz einfach, die hier, ich kann Gott nicht beeindrucken. Das geht nicht. Ich habe in eurem Zettel geschrieben, ich kann, muss, soll, darf, will, werde Gott nicht beeindrucken, weil jeder von diesen Varianten richtig ist. Micha nimmt uns mit hinein in das alttestamentliche Opfersystem, wo Menschen vor Gott kamen mit Opfergaben, um zu zeigen, wie dankbar sie ihm sind, um zum Ausdruck zu bringen, wie leid es ihnen tut, was sie getan haben, um auch mit das sichtbar zu machen, dass Sünde immer irgendwie auch Bezahlung braucht, um wieder gut zu machen. Gut, dass wir das nicht mehr müssen, weil Jesus ein für alle Mal für uns bezahlt hat. Und doch gibt es heute noch gerade genügend religiöse Riten, auch in der christlichen Welt, die letztlich auch wieder versuchen, das Gleiche zu erreichen. Irgendwie vor Gott gut dazustehen, irgendwie alles richtig zu machen, damit Gott runterguckt und sagt, gut, was macht, mit jemand wie dir kann ich was anfangen. Ja, und ich habe euch dieses Bild gemacht, wer in Jerusalem war, der weiß sofort, wo das aufgenommen ist, ne? Am Eingang zur Grabeskirche hängen diese Weihrauchbehälter, also zu Dutzenden rum. Und also wenn man da reinkommt, dann schlägt einem schon diese Weihrauch gefüllte Luft entgegen. Und dann sieht man allerlei Sachen, die für uns, also mit unserer Gemeindekultur, absolut verwirrend sind. Ja, also angefangen mit Weihrauch, schwingende Priester, also die üppigste Kleider und rum, bis zu der Riesenschlange, die hochgeht, einen Stock höher, gleich am Eingang rechts geht es die Treppe hoch, einen Stock höher, findet einen riesigen Altar, verziert und alles, und unten an dem Altar, unterm Altartisch, da ist eine kleine Öffnung, wo man Zugang hat zu dem Grundstein des Berges, auf den diese ganze riesige Grabeskirche gebaut ist. Der Berg, auf dem nach der alten Tradition Jesus Christus gekreuzigt wurde und wo er dann, das ist dann ein Raum weiter, dann nach der Tradition auch begraben wurde. Und dann siehst du, zunächst mal gar nichts, nur die Rücken von ganz vielen Leuten, du siehst eine endlose Schlange von Menschen, die dort anstehen vor diesem Altar, um nur eine einzige Sache zu tun, nämlich unter diesen Altartisch zu kriechen, und dort durch diese kleine Öffnung diesen Grundstein zu küssen von diesem Berg, auf dem Jesus Christus gekreuzigt worden sein soll. Und ja, das war die richtige Reaktion, ja? Die habe ich auch gehabt. Was man diesen Menschen natürlich nicht absprechen darf, ist, dass die das mit ganzem Herzen tun, weil sie nämlich denken, das ist das, was man tun muss vor Gott. Eigentlich tun sie mir leid, diese Menschen, denen man das beigebracht hat. So nur kannst du deinem Gott gefallen. Oder denen man erzählt hat irgendwie, dass es so Systeme gibt mit Fegefeuer und was weiß ich was und wie viel tausend Jahre oder sowas man erlassen kriegt, wenn man sowas tut. Denen man nicht erzählt hat, was die Gnade Gottes ist, die sowas nicht braucht. Weil alles, was getan werden muss, schon getan ist in Jesus am Kreuz. Und alles, was ich tun muss, ist das anzunehmen, was er für mich getan hat. Aber dieses Bild täuscht vielleicht über eine Tatsache hinweg, nämlich die traurige Tatsache, dass weit weg von der Grabeskirche und weit weg von irgendwelchen solchen Riten wir selber ja auch immer wieder versuchen, mit allen möglichen Dingen Gott irgendwie zu gefallen und es so alles irgendwie richtig zu machen, dass er sagt. Und es kann sich an so vielen Sachen festmachen. Also für die einen macht sich's an Gottesdienstteilnahme fest. Oder an der Anzahl der Kapitel in der Bibel, die man in der Woche liest. Oder an der Länge des Gebets. Oder an dem, was man im Gottesdienst anzieht. Oder wie man auftritt. Oder sonst was. Und da gibt es hunderte, tausende von christlichen Modellen, die irgendwie versuchen, das zu fassen. Wie kann ich Gott eigentlich gefallen? Selbst die Demut, von der Paulus hier geschrieben hat. Und dieser Text hat ja angefangen, das ist ganz wichtig, da geht es ja nämlich nicht nur um Jesus, sondern angefangen hat es alles mit, das ist die Haltung, die ihr haben sollt, die Haltung, die Christus euch vorgelebt hat. Ja? Da geht es ja um unsere Demut eigentlich, die so sein soll, wie das, was Jesus uns vorgemacht hat. Selbst die kann zu so einem Ding werden. Und die kann man sehr plakativ vor sich hertragen als Christ. Und allen bei jeder Gelegenheit zeigen, wie demütig man doch ist. Und wie man sich selbst gar nicht in den Vordergrund stellen will. Und wie man gar nicht gut über sich reden will. Und selbst den anderen Kompliment macht, das nicht mal stehen lassen kann, weil alle Ehre sei doch dem Herrn. Auch das kann zu so einem Modell werden. So, wie kann ich Gott gefallen? Was das alles übersieht, ist, dass Gott gar kein Problem hat mit Menschen, die in all dem irgendwie zu kurz greifen. Gott hat kein Problem mit Niedrigkeit. Das hat er selber vorgelebt in Jesus Christus. Gott hat ein Problem mit Selbstüberhöhung. Damit hat er eins. Gott hat auch kein Problem mit unvollkommenen Menschen. Gut für uns, sonst könnten wir jetzt alle heimgehen. Gott hat ein Problem mit Menschen, die glauben, dass sie vollkommen sind. Damit hat Gott ein Problem. Gott hat auch kein Problem mit Schwachheit. Wisst ihr noch, was letztes Jahr die Jahreslosung war? Ja, lass dir mal an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott hat höchstens ein Problem mit Menschen, die sagen, das brauche ich nicht. Ich bin ja selber stark. Gott hat nicht mal ein Problem, so erstaunlich das klingt, Gott hat kein Problem mit Sündern. Denn das Problem hat er längst gelöst in Jesus Christus. Dafür kam er auf die Welt. Und Jesus Christus selber hat es immer wieder betont und gesagt, wisst ihr, genau für die Menschen bin ich gekommen. Die Kranken, die brauchen den Arzt. Und für die bin ich da. Die Gesunden, die brauchen keinen. Mit denen hat Gott ein Problem. Mit denen, die meinen, dass sie keine Sünde haben und deswegen keine Vergebung brauchen. Und das heißt, das muss ich mir neu ins Gedächtnis schreiben. Ich kann Gott nicht beeindrucken. Ich soll Gott nicht beeindrucken. Ich darf Gott nicht beeindrucken. Ich werde Gott nicht beeindrucken. Es gibt nichts, was ich irgendwie jetzt leisten muss, was ich richtig machen muss, was ich erstmal als Maßstab erfüllen muss oder sonst was, sondern ich muss einfach kommen zu Gott und Gott nimmt mich an in meiner Schwachheit, in meiner Unvollkommenheit, in meiner Sünde, in all dem, was nicht funktioniert. In dem nimmt Gott mich an, weil er damit kein Problem hat. Für solche Menschen wie mich ist Gott nämlich in Jesus gekommen. Die beste Nachricht in den ganzen verschiedenen Varianten, die hier steht, ist, ich muss Gott nicht beeindrucken. Mit anderen Worten heißt es Gnade. Es gibt nichts, was ich bringen muss. Gott gibt seine Zuwendung einfach umsonst, ohne all das. Die zweite Feststellung, die aus diesem Micha-Text kommt, ist dann die Zusammenfassung von dem, wie es weitergeht. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Punkt. Ende des Satzes. Da fehlt doch was, oder? Das ist doch viel zu kurz, diese ganze Geschichte. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier auf beliebig vor dem Gottesdienst 10, 20 Leute rausgenommen hätte und ihnen die Aufgabe gegeben hätte, mal aufzuschreiben, was denn ein Christ so tun sollte und wie der sich verhalten sollte, wäre das bei keinem einzigen so kurz ausgefallen wie dieser Text. Da wäre viel, viel mehr drauf gestanden auf unseren Zetteln, auf meinem vielleicht auch. Dabei sollte uns diese Kürze doch gar nicht überraschen. Schau mal, was Jesus macht. Na, da wird gefragt, worum geht's denn, Herr, im Gesetz? Was will denn Gott? Zu einer Zeit, als Gesetz noch ganz aktuell ist, weil die Gnade vom Kreuz noch nicht da ist. Da nimmt Jesus dieses Gesetz, das du im Alten Testament nachlesen kannst, mit über 600 Geboten, das ganze Bücher füllt und das inzwischen erklärt wurde noch von anderen Menschen und Generationen von Lehrern und Rabbis und also Bibliotheken füllt. Und dann nimmt Jesus dieses Gesetz und reduziert es auf zwei Gebote. Er sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, mit allem, was du bist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt. Ende. Fertig. Und er sagt, das ist es. Und wenn du denkst, das ist kurz, das geht noch kürzer. Und es gibt eine andere Stelle, wo Jesus das noch kürzer zusammenfasst. Und alle Rangers wissen jetzt natürlich, von welcher ich rede. Ne? Ja, ganz klar. Ne? Ist euch sofort eingefallen, oder? Matthäus 7, Vers 12. Was steht da? Ja, ich höre. Genau, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Das ist die berühmte goldene Regel und die endet mit dem, dass Jesus sagt, denn das ist das Gesetz und die Propheten, Punkt. So kurz kann man das zusammenfassen. Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Das reicht für Gott als Zusammenfassung. Und deswegen sollte uns diese Kürze hier, diese Zusammenfassung, überhaupt nicht überraschen. Ich habe eher den Verdacht, dass uns das einfach zu einfach ist. Dass wir uns das Ganze lieber kompliziert machen. Dass wir uns lieber ein kompliziertes System erfinden, wo man erst ganz, ganz viele Sachen leisten muss und wo man drin wachsen muss und alles und wo vielleicht auch der eine besser dastehen kann wie der andere, weil er schon weiter ist auf dieser Strecke. wo man Menschen braucht, die das erklären, wo man dann Studienkreise bilden kann und das im Hauskreis über 25 Wochen behandeln, in allen Einzelheiten, wie wir das macht, bevor wir überhaupt zur Umsetzung kommen. Weil vorher können wir das ja nicht, da haben wir es noch nicht verstanden. So einfach ist diese Geschichte. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinem Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit Gott. Und jetzt stell dir vor, wir würden alle anfangen, ab heute genau das zu tun. Oder nehmen wir die Matthäus 7 Variante, weil die noch kürzer ist. Stell dir vor, ich gehe heute hier raus und ab jetzt mache ich einfach in jeder einzelnen Begegnung mit meinem Mitmenschen oder selbst da, wenn keine Begegnung stattfindet und der andere gar nicht da ist, mache ich immer anderen gegenüber das, was ich auch von ihnen erwarten würde. Ich glaube, die Welt würden wir nicht wiedererkennen. So einfach wäre das. Und vielleicht müssen wir aufhören, nach irgendwelchen komplizierten Lebensweisen zu suchen und dann noch ein Jüngerschaftsmodell zu entwickeln und noch darüber nachzudenken, was man alles tun müsste und wie man das anders lernen kann und wie man es einfach erklären müsste und so. Und einfach mal die ganz einfachen Dinge machen. Vielleicht würde das ja schon reichen, unterwegs mit Gott. Es wäre die ganze Sache aber unvollständig, wenn man an dieser Stelle aufhört. Denn ich meine, als guten Vorsatz habe ich mir das ja sicher, wie du auch, schon öfters gefasst. Und funktioniert hat es eben nicht immer. Und es wäre schade, wenn wir gerade an dieser Stelle jetzt die Gnade, über die wir vorher so ausführlich geredet haben, jetzt wieder rausfallen lassen würden aus der Geschichte. Unterwegs mit Gott ist eben auch in diesen Momenten. Da, wo ich ja das Richtige tun möchte, so einfach wie es ist, und es trotz dieser Einfachheit nicht schaffe. Da ist ja Gott auch dabei. Da begleitet er mich ja auch. Und zwar nicht bloß als Zuschauer, als einer, der nebenher läuft, damit er lachen kann, wenn es mich auf die Nase haut. Sondern als Begleiter, der Anteil nimmt an all dem. Auf den ich mich auch mal stützen kann, wenn ich es allein nicht schaffe. Der mir helfen will, der mir, wie es in dem berühmten Gedicht heißt, der mich manchmal vielleicht sogar durchträgt. Da ist Gott ja auch dabei, unterwegs mit mir. Der mir vielleicht auch hilft, meinen Blick immer wieder neu auf dieses Wesentliche zu reduzieren, nicht so kompliziert zu denken, sondern einfach diese einfachen Dinge, mit diesen einfachen Dingen anzufangen. Da will er mir helfen bei dieser Geschichte. Und der erste Schritt hinein in dieses einfache Unterwegs mit Gott wäre ja zu sagen, Herr, ich nehme dich an der Hand. Ich brauche deine Begleitung, ich brauche deine Hilfe. Ohne dich schaffe ich das gar nicht. Und deswegen fange ich es gar nicht an, deswegen versuche ich es gar nicht erst ohne dich. Ich gehe nachher hier raus in meinen Alltag, in den Gottesdienst, den du mir gibst, wo diese einfachen Dinge dann in die Praxis umgesetzt werden müssen. Und ich möchte das mit deiner Hilfe tun, mit deinem Heiligen Geist, der in mir lebt. Komm du und veränder du mich. Komm du und schärf du meinen Blick für das Wesentliche. Komm du und trag mich durch, wo ich selber nicht mehr kann. Sei du bei mir. Lasst uns ihn einladen. Wir werden uns jetzt eine Zeit des Gebets nehmen, der Anbetung nehmen. Wir singen ein paar Lieder, aber das Wesentliche sind nicht die Lieder. Das Wesentliche ist die Tatsache, dass Gott da ist heute Morgen und dass du mit ihm reden kannst, ob das durch die Lieder sind, durch ein lautes Gebet oder durch ein leises Gebet. Aber nimm dir die Zeit heute Morgen, ihm zu antworten auf das, was wir da gerade gehört haben. Und geh heute Morgen nicht hier raus, ohne ihn neu an der Hand gepackt zu haben und sagen, ja Gott, mit dir möchte ich das Leben. Lass dich einladen zu Gott.